Ja, schönen guten Morgen zusammen auch von meiner Seite. Hört ihr mich alle auch ganz so hinterst? Schaut gut aus, danke.
Bitte alle Handys lautlos zumindest machen und alle Rechner lautlos machen, damit wir einen möglichst ungestörten Vortrag genießen können. Dankeschön und
danke. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle schon zu dieser frühen Zeit zum ersten Vortrag erschienen seid, so zahlreich. Mein Name ist, wie schon erwähnt, Olli Sennhauser. Und ich bin MySQL-Berater bei der Firma FromDual und möchte euch in der nächsten Dreiviertelstunde ein bisschen MySQL Performance Tuning für Entwickler näher bringen, euch ein bisschen zeigen, was uns als DBAs jeweils über den Weg läuft, wenn wir mit euch Entwicklern zu tun haben. Ganz kurz zur Firma, wo ich arbeite. FromDual ist eine kleine Schweizer MySQL-Beratungsfirma. Was wir machen ist Support, Beratung, Remote-DBA-Dienstleistungen, Schulungen im Bereich von MySQL, MariaDB, Percona Server und Galera Cluster. Das ist das Feld, was ich mich jeden Tag tummle. Ich mache MySQL von morgens früh bis abends spät und sonst kann ich nichts. Also was anderes braucht ihr mich nicht fragen. Wir sind Mitglied in der Open Source Business Alliance, also auch Open Source im Business ein bisschen zu pushen. MySQL gehört ja heute der Firma Oracle, somit sind wir auch bei den MySQL-Usern oder der MySQL-User-Vertretung von Oracle mit dabei. Das ist die Swiss Oracle User Group und die deutsche Oracle-Anwendergruppe. Das sind also Vereinigungen, die die Interessen der MySQL und der Oracle-User gegenüber der Firma Oracle vertreten und dort versuchen wir ein bisschen Druck zu machen gegenüber Oracle, dass gewisse komische Ideen, die sie haben, nicht ganz so hart auf die Endbenutzer durchgeführt werden. Fangen wir an mit Datenbank-Performance. Über was reden wir eigentlich genau, wenn es um Datenbank-Performance geht? Da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe und man mischt die manchmal. Das eine, was wir uns immer im Kopf haben müssen, ist der Durchsatz, auf Englisch Throughput, zum Beispiel Business-Transaktion pro Minute, die mein System durchkriegt. Das andere ist die Antwortzeit oder die Latenz, Response Time, meiner Business-Transaktion. Zum Beispiel 7,2 Sekunden dauert meine Business-Transaktion im Schnitt. Das ist eigentlich das, was uns technisch interessiert, also Durchsatz oder Antwortzeit. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ist eigentlich bei euren Performance-Problemen grundsätzlich relevant, Durchsatz oder Antwortzeit. Gucken wir mal an, was das Marketing macht, der Datenbankhersteller. Das Marketing spricht immer von Durchsatz und Skalierbarkeit von Datenbank-Queries. Und da haben wir einen Gap. Das passt nicht ganz zu dem, was ich vorhin gesagt habe und passt typischerweise nicht ganz zu dem, was wir bei unseren Kunden sehen. Wir sehen bei 95% unseren Kunden ein Latenzproblem, ein Problem mit der Antwortzeit von Datenbank-Queries. Und nur ca. 5% haben ein Durchsatzproblem oder ein Skalierungsproblem. Gibt es jemanden hier, der für Facebook, Google, eBay, wie heißen die chinesischen Firmen und so weiter arbeitet? Gibt es jemanden, der für so große Firmen arbeitet? Okay, habe ich was befürchtet. Die haben typischerweise ein Durchsatz- und Skalierungsprobleme. Alle anderen von uns, die haben meistens, nicht alle, aber meistens ein Latenzproblem. Das heißt, was Marketing von Datenbanken uns erzählt, ist was anderes, als was wir ein Problem haben. Marketing kommt dann immer mit solchen Slides. Ich habe die bei Oracle geklaut, der neue Oracle 5.7er Release, gebenchmarkt gegen MySQL 5.6er Release. Und wir sehen da mal Kurve steigt, das ist mal super. Und die grüne Kurve, das ist dann MySQL 5.7, die steigt ein bisschen mehr als MySQL 5.6, ist also viel, viel besser. Die wollen uns sagen, wir müssen nach MySQL 5.7 gehen, weil es besser. Wenn wir uns angucken, wo es besser wird, da unten bei 48 bis 60 CPU-Threads, das heißt gleichzeitig Anzahl laufender Queries. Wer von euch hat 48 bis 60 gleichzeitig laufender Queries auf einer MySQL-Datenbank? Hand hoch. Eins, zwei, das sind drei, das sind knapp 5%. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Alle anderen, die sind typischerweise hier drüben, also weit hier drüben, 1, 2, 3, 4 parallel laufende Queries. Das heißt, für euch alle anderen, außer diese drei hier, können die ganz neuen Features nichts von MySQL, die Skalierbarkeitsfeatures. Tut mir leid. Jetzt gibt es noch was anderes. Das wird euch Oracle nie zeigen. Das hat eine kleine, fiese Firma gemacht, die nennt sich From Dual.
Schönen guten Morgen.
Grüß dich. Kleine, fiese Firma gemacht. Die hat mal verglichen, ein Query, nur ein Query, weil meine Applikation macht immer dieselben Queries, mit MySQL 4, mit MySQL 4.1, da gab es noch anderes nicht, dann mit MySQL 5.0, 5.1, 5.5, 5.6 und 5.7, immer dasselbe Query. Wie lange läuft denn das? Und wenn wir hier den Trend anschauen mit MySQL 4.0 und 4.1, das ist grottenlangsam. Da hatte der MySQL Optimizer ein Problem, da war irgendwas schlecht, das haben sie dann mal gefixt mit 5.0 und dann lief das Query plötzlich schnell. Und ab MySQL 5.0 hat der Optimizer verstanden, was ich von ihm will. Also gucken wir an, in 5.1 ist dasselbe Query, was auf 5.0 schnell ist, ein bisschen langsamer. Mit MySQL 5.5 ist es noch ein bisschen langsamer, mit MySQL 5.6 ist es schlecht und mit MySQL 5.7 ist es wieder ein bisschen schneller geworden. Aber der Trend über die Zeit, über die neuen Releases, ist, Single Query Performance nimmt tendenziell zu, zugunsten von Skalierbarkeit. Also unsere Queries, das was wir brauchen, werden tendenziell langsamer, dafür skaliert es besser, was wir nicht brauchen. So, das ist eigentlich so die grobe Aussage. Und das gilt nicht nur für MySQL, das gilt auch für Postgres und das gilt auch für Oracle und für alle anderen Datenbanken. Zurück zum Performance Tuning. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, wenn wir ein Latenzproblem haben, wo ist denn eigentlich meine Zeit geblieben? Also wo ist die verschwunden? Huh? Und zwar, die Entwickler kommen immer zu uns und sagen, ja, wo ist deine Datenbankzeit geblieben? Ich sage dann zurück, ja, wo ist eigentlich die Zeit in deiner Business-Transaktion geblieben? Also was wir uns eigentlich zuerst anschauen sollten, ist die ganze Business-Transaktion inklusive Datenbankzugriff. Wo ist da die Zeit geblieben? Das heißt, wir müssen als erstes mal Zeit messen. Das heißt, unsere Applikation müssen wir entweder mit Probes versehen, was das ist, zeige ich gleich, oder wir müssen Profile verwenden, Profiler verwenden, der macht das teilweise für uns. PHP-Entwickler, zum Beispiel Xdebug, Java, JProfiler und für alle anderen Programmiersprachen müsste es eigentlich auch Profilers geben. Was ist die Idee davon, ein Profiler, oder wenn ich meine Applikation mit Probes versehe, ich habe hier meine Funktion X, dann mache ich einen Counter rein, zähle mir die Zeit zu Anfang, zähle mir die Zeit zu Ende und sag mir, wie lange läuft meine Funktion. Das kann eine Applikationsfunktion sein, das kann ein Request zum Kreditkartenprovider sein, das kann ein Zugriff auf die Datenbank sein. Und am Schluss kriege ich oder mache ich so ein Profile, da unten sehen wir das, Funktion X, Y, Z, gesamte Laufzeit. Gesamte Laufzeit ist 20.000 Millisekunden, das sind 100%. Und wir sehen jetzt hier Funktion Z, 95% meiner Zeit ist in der Funktion Z hängen geblieben. Wenn wir das Ganze grafisch aufzeichnen hier drüben, das ist dasselbe wie hier, sehen wir genau, welche Funktion wie lange gelaufen ist, wie viel Prozent meiner Zeit verbraten wurde. Wo müssen wir jetzt anfangen zu tunen? Bei welchen? Wer hat eine Idee? Wo würdet ihr anfangen, um das Ding möglichst schnell zu machen? Traut sich jemand? Bei Z? Danke. Bei den Großen, ha? Also wenn wir hier die Großen G und C wegkriegen, dann wird unser ganzes Ding um die Hälfte oder ja die Hälfte oder zwei Drittel schneller. Also wir fangen an, mit den großen Stücken hier zu tunen. Wenn wir zum Beispiel bei H hier tunen, dann haben wir vielleicht 1%, 2% Latenz gewonnen. Das bringt uns wirklich nichts. Im ideal perfekten Fall haben wir einen End-to-End-Profiler. Was meinen wir damit? Im Idealfall hier von meinem Web-Client oder meinem Fat-Client, je nachdem, was wir haben, bis runter auf die Datenbank, würden wir eigentlich gerne wissen, wo ist meine Zeit geblieben. Das wäre der Idealfall. Zum Beispiel bei Web-Applikationen. Wir haben so eine Faustregel, nach einer Sekunde, wenn die Web-Applikation nach einer Sekunde nicht geantwortet hat, wird der User nervös. Und nach drei Sekunden ist er bei der Konkurrenz. Jetzt ist die Frage, wo sind diese 1 bis 3 Sekunden hängen geblieben? Eine Möglichkeit hier ist das Netzwerk zwischen Web-Client und Web-Server. Was puste ich darüber und wie lange dauert das? Dann im Web-Server drin, wenn ich natürlich hier ganz viel Müll mache, dann dauert die Zeit hier unten auf dem Web-Server ewig lange. Beziehungsweise dann hier unten Netzwerklatenz zwischen Applikationsserver und Datenbank. Fat Clients, selbes Thema. Wie viel Zeit wird im Fat Client, wie viel im Connector verbraten, im Netzwerk und zur Datenbank? Wir hatten vorletzte Woche einen Kunden, der hat auch so ein Latenzproblem. Das war so ein Fat Client-Konstrukt. Tja, warum dauert es so lange? Dann haben wir mal geguckt. Und wir haben dann gesehen, erstens, er leert seine Tabelle mit Delete. Das ist nur ein Befehl, der gegen die Datenbank geschickt wird. Aber die Datenbank hat ganz viel zu tun. Ein anderer Kunde, der hat gesagt, wir haben so ein CMS, proprietäre Lösung. Wir ändern einen Buchstaben, sagen Apply und Deploy. Und das dauert 30 Sekunden. Warum ist MySQL so langsam? Keine Ahnung, kenne ich nicht das System, gucken wir mal. Ja, kommen wir gleich hierzu, gucken wir mal. Wie haben wir geguckt? Das ist insbesondere spannend bei Third-Party-Applikationen, die ich nicht kenne. Wie kann ich da gucken? In MySQL gibt es ein sogenanntes General Query Log. Wie der Name schon andeutet, General Query, der loggt alle Anfragen, die gegen die Datenbank geschickt werden. Also wenn ich die Applikation nicht kenne, proprietäre Applikation, kann ich nicht reingucken, will aber trotzdem schauen, was passiert auf der Datenbank, General Query Log einschalten, mit der Variable General Log gleich on und MySQL fängt an wegzuloggen. Die Slides könnt ihr übrigens demnächst runterladen. Und dann hat er mal angefangen zu loggen. Dann habe ich gesagt, jetzt klick mal da Apply und wir gucken. Und dann ging der los. Der Bildschirm hat nur noch gescrollt, gescrollt, gescrollt. Ich habe ein Tail-F da drauf gemacht. Und wir haben dann gezählt, ein Buchstaben ändern im CMS, 30.000 Datenbank-Queries. Die Datenbank ist langsam, logisch, oder? Jetzt rechnen wir mal hoch, 30.000 Queries in 30 Sekunden, das gibt circa eine Millisekunde pro Query. Ich finde das nicht so wahnsinnig langsam, so eine Millisekunde ist schon ziemlich flott. Wenn wir noch davon ausgehen, dass das auch 30.000 Roundtrips hier sind und so ein Roundtrip ein paar hundert Mikrosekunden dauert, sagen wir mal so 500 Mikrosekunden, dann ist eigentlich mein Query 0,5 Millisekunden langsam. Man muss sich sagen, ja, also 500 Mikrosekunden für ein Query ist eigentlich ziemlich flott. Guck doch mal, dass nicht 30.000 Queries gegen die Datenbank laufen für eine Änderung von einem Buchstaben in dein CMS. Mal gucken, ob sie es gefixt haben. General Query Log hilft mir bei Frameworks, Fremdapplikationen, wo ich nicht reingucken kann. Insbesondere auf dem Windows-Umfeld sehen wir immer noch Applikationen kompiliert, so Blackbox. Ich meine, ihr seid alles Open-Source-Leute, ihr seid euch gewohnt, ich kann gucken. Bei so proprietären Zeugs kann ich nicht gucken, da muss ich tricksen. Also General Query Log ist eine Möglichkeit. Jetzt die Frage ist jetzt, ist die Datenbank schuld? Angenommen, die Zeit meiner Business-Transaktion ist in der Datenbank, heißt es noch nicht zwingend, dass die Datenbank schuld ist. Wir nennen das auch CISO-Prinzip. Hat jemand eine Idee? Wo war es? Laut? Shit in, shit out. Also, wenn ihr was reinschiebt, was nicht rein soll, dann kommt auch ungefähr das zurück. Ja? Ein weiterer Punkt bei MySQL-Datenbank, das gilt aber eigentlich für die meisten auch, und das wird oft ein bisschen vernachlässigt, eine Connection auf die Datenbank entspricht einer Query, also ihr macht eine Abfrage in einer Connection drin, das heißt CPU-mäßig, da läuft ein Thread und ein Thread belegt einen Core. Das heißt, ein Query belegt einen Core und wenn das Query Müll macht, dann macht ein Core Müll und die anderen sieben idlen. Und da fragen mich manchmal Kunden, ja, ich habe da 8 Cores drin und wir haben irgendwie 12,5% CPU-Auslastung, warum skaliert MySQL nicht besser? Also das ist eigentlich der Grund. Eine Connection macht ein Query. MySQL kann Queries nicht parallelisieren. Es gibt andere Datenbanken wie Oracle und ich glaube Postgres kann es auch. Kommt langsam. Es gibt Datenbanken, die können Queries parallelisieren. Als ich das mal mit Oracle gemacht hatte, hat er etwa 10 bis 20 Sekunden gebraucht, bis er nur gewusst hat, wie er parallelisieren will und dann massiv parallel. Ich meine, in dieser Zeit haben wir unsere Queries schon längst durch, aber anderer Punkt. Heute haben wir typischerweise viel Memory. Wir haben Kunden, die haben 500 bis 1000 GB RAM, also 1 Terabyte RAM. Das ist schon ziemlich viel. Das heißt, wir kommen zunehmend in den Zustand einer In-Memory-Database. Das heißt, wir können alle Daten in RAM laden. Und wir haben immer mehr SSD-Platten im Einsatz. Wer von euch hat alles schon SSD im Einsatz auf den Servern? Ja, es wird langsam mehr, immer mehr. In ein paar Jahren wird es ein rein SSD sein. Das heißt, CPU wird immer wieder zunehmend wichtiger, weil die langsamen Platten, die sind ersetzt. RAM haben wir genügend. Also es könnte sein, dass CPU wieder ein Problem wird. Das heißt, CPU-Cycles zählen könnte mal wieder Mode werden. Das war früher mal Mode, ist es heute nicht mehr. Wie gucke ich, wer bremst? Wir haben da ein paar Betriebssystembefehle, VMSTAT, IOSTAT und POP. Das sind so die wichtigsten, die ihr braucht. Ich würde mich mal bekannt machen mit denen und gucken, wie die funktionieren. Dann sehen wir nämlich, wer ist die Bremse? Ist es die CPU oder ist es die Platte unten? Beziehungsweise dann auch, könnte es vielleicht noch Memory und Swapping sein. Performance-Waage ist auch immer so ein Punkt, wo soll ich denn ansetzen, wenn es um die Datenbank geht? Wir haben 5 Hebel, die uns die Performance beeinflussen. Wir können an der Hardware ein bisschen drehen, heißt mehr RAM reinschieben, SSD-Platten. Wir können am Betriebssystem ein klein wenig tunen, wobei allzu viel habt ihr da nicht Luft. Dann Datenbankkonfiguration kann man machen, aber das macht man einmal und dann ist gut. Wir haben Kunden, die sagen, alles halbes Jahr, tune mir nochmal die Datenbank. Wir sagen, ich habe schon zweimal getunt, mehr kann ich nicht tunen. Und dann kommen wir zu den wichtigsten Hebeln, das ist Applikation, Architektur und Design. Typischerweise ist es nicht die DB-Config ab MySQL 5.6. Die Defaults früher waren grottenschlecht, bis und mit MySQL 5.5. Da sollte man mal kurz gucken. Es gibt 9 Variablen, die man sich anschauen muss. Wir haben ca. 300 bis 400 Variablen in MySQL, an denen man rumdrehen kann. 9 sind primär performance-relevant. Wenn ihr die mal richtig eingestellt habt, dann ist gut. Dann hört auf, Datenbank zu konfigurieren. Findet ihr auch auf unserer Webseite, welche das sind. Einmal einstellen, gut ist. Und dann können wir uns dran machen, Applikation, Architektur und Design anzugucken. Dann ein Lieblingsspielzeug von mir. Die Bazooka des Admins. Manchmal kommen wir zu Kunden und dann heißt es, die Datenbank ist jetzt gerade langsam, guck und tu was. Ich habe null Zeit vorzubereiten, was mache ich? Das würde ich euch auch euch empfehlen, das kann auch euch als Entwickler passieren. Der Betrieb sagt, die Datenbank ist jetzt langsam, flickt deine Applikation und ihr habt keinen Plan, was jetzt gerade läuft. Dann würde ich euch empfehlen, macht das mit des Admins Bazooka. Show Full Process List zeigt euch, was jetzt gerade auf der Datenbank läuft und wie lang schon. Und dann wisst ihr, das ist das Query, ich habe doch gewusst, ich sollte es tunen. Beziehungsweise, das ist so ein Report, der ist nicht wichtig, der stört, ich kill ihn. Dann könnt ihr das Ding abschießen und dann hat die Datenbank wieder Ruhe. Das ist so Emergency Intervention. Ja? Kurz, ich muss was tun, damit sich das System relaxt. Ich habe es hier unten kurz aufgeführt, das ist so eine gekürzte Ausgabe von Show Process List. Wir sehen hier, welche Connection ist es, welcher User ist es, auf welcher Datenbank und wie lange tut er schon was. Jetzt Sending Data bedeutet, er zieht die Daten aus der Storage Engine in den Executor hoch und nicht wie manche Oracle-Support-Leute euch versuchen weiszumachen, die Datenbank schiebt was an die Applikation hoch. Das ist also ein Interdatenbankprozess. Storage Engine an SQL Layer. Das heißt, er schiebt wie wild Daten hin und her, möglicherweise Memory zu Memory oder Platte zu Memory, können wir nicht genau sagen. Und wir sehen, das Ding läuft seit 710 Sekunden, etwa 12 Minuten, kein Wunder. Ein Query belastet einen Core und der Core ist zu 100% ausgelastet, hier Daten von diesem Query rumzuschieben. Da wurde wahrscheinlich jemand ungeduldig, dann hat er 3-4 Minuten später dasselbe Query nochmal abgeschickt und weil es immer noch nicht funktioniert, damit es schneller geht, hat er es ein paar Minuten später nochmal versucht. Und vor ungefähr 1,5 Minuten hat er es nochmal probiert. Das heißt, dieses Query hier 4-mal ausgeführt innerhalb von 12 Minuten belegt 4 Cores meiner Maschine. Wenn das eine 4-Core-Maschine ist, ist die jetzt zu 100% gefüllt. Und dann Bazooka hervorholen, kill die 146, 240, 272, 323 und in 5 bis 10 Sekunden hat sich das System wieder beruhigt. Vielleicht vorher noch das Query wegkopieren, um es nachher zu fixen. Wenn wir es ein bisschen systematischer machen möchten, dann gibt es das sogenannte Slow Query Log. Kennt ihr das bei MySQL? Wer kennt's? Okay, die meisten kennen es, das ist schon mal ganz positiv. Die, die es noch nicht kennen, unbedingt angucken. Das Slow Query Log ist ein Logfile, das loggt, wie der Name sagt, langsame Abfragen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist die Definition von langsam? Das hängt je nach Firma ab. Wie schalte ich es ein? slow query log gleich on, set global slow query log gleich on, könnt ihr im laufenden Betrieb slow query log ein- und ausschalten. Ab MySQL 5.1 und neuer. Es wird in dieses File geloggt hier und mit der long query time kann ich sagen, was ist langsam für mich. Ab wie vielen Sekunden ist ein Query langsam für mich? Wir haben vorhin gesagt, eine Sekunde, der Kunde wird ungeduldig. 3 Sekunden, er geht zur Konkurrenz. Das ist die Gesamtlaufzeit über den ganzen Stack. Jetzt, wie viel gebt ihr mir in die Datenbank? Der Default ist 10 Sekunden, unbrauchbar. Und jetzt müsst ihr halt für euch sagen, ja, 250, 400, 500 Millisekunden, maximale Laufzeit meines Datenbankqueries, damit ich die eine oder die 3 Sekunden noch erreiche. Hängt also ganz von eurem System ab. Wenn ihr ein Data Warehousing System habt, sind die Werte natürlich ganz anders. Ein Data Warehouse Report, der darf schon mal eine Viertelstunde dauern vielleicht, dann wird dieses Query hier aufpoppen, ohne dass wir es wirklich wollen. Es gibt dann noch 2 weitere Möglichkeiten, das Slow Query Log einzuschränken. Log Queries not using Indexes, ein oder aus. Ich kann ihm sagen, log mir alle Abfragen, die keinen Index brauchen. Weil das sind typische Kandidaten zu tun. Heißt nicht zwingend, dass es schlecht ist, könnte aber ein Kandidat sein. Und jetzt gibt es manchmal Abfragen, die nutzen keinen Index, nehmen aber nur 3 Rows mit und die verschmutzen mir dann das ganze Slow Query Log. Die kann ich rausfiltern mit Minimum Examined Rows Limit, also schmeiß alle raus, die weniger als 100 Zeilen anlangen, zum Beispiel. Das heißt, schreiben wir nur die wirklich großen Brocken hier ins Slow Query Log rein. Und jetzt lassen wir das mal so 24 Stunden mitlaufen und dann guckt ihr rein und seht irgendwie 500 Megabyte Daten. Viel Spaß. Wo fange ich an? MySQL liefert zum Glück ein Tool, das nennt sich MySQL Dump Slow. Kennt das schon jemand? Ja, schön, die heißt nicht. Gut, dann können die meisten anderen was mitnehmen. MySQL Dump Slow ist ganz, ganz praktisch. Das macht mir ein Profile vom Slow Query Log. Das heißt, es aggregiert alle Queries in meinen 500 Megabyte Slow Query Log und sortiert dir nach bösestes Query zu oberst. Dann wisst ihr bereits, wo ihr anfangen könnt zu tunen. Wenn ihr es eher mit den Percona Tools habt, mit dem Percona Toolkit, PTQuery Digest macht dasselbe aus der Percona Toolbox, ist noch ein bisschen sexier als das, was MySQL liefert, aber MySQL Dump Slow ist bei allen Distributionen mit dabei und tut es auch für den Anfang. Wie sieht dann so ein Slow Query Log Profile aus? Er aggregiert mir dieses Query hier, sagt, das ist 4413 Mal vorgekommen, hat im Schnitt 2,02 Sekunden gedauert, 4414 mal 2 Sekunden gibt, 8902 Sekunden CPU verbraten hat er mir in den letzten N Stunden, wo mein Slow Query Log aufgezeichnet wurde. Dann hat das Ding noch zusätzlich ein bisschen Log verursacht, warum auch immer. Das sind nochmal 15.000 Sekunden, das heißt, dieses Query hier hat 23.000 Sekunden, das ist ein Vierteltag oder so, verbraten auf einer CPU und das System ausgebremst. Das wäre vielleicht mal das Erste, was ich mir angucken könnte. Wir sehen dann noch, welchem User, von welchem Host dieses Query abgeschickt wurde. Also wir wissen dann grob Applikations-User, die und die Applikation und von diesen 2 Servern da hinten. Dann nächstes Query, 124 Mal, hat bla 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 Sekunden gedauert, hat so und so viele Rows zurückgeschickt und insgesamt so und so viele Rows und so weiter und so fort. Das sind jetzt die Kandidaten, mit denen ihr anfangen könnt zu tunen, von oben nach unten. Typische Erfahrung, die ersten 10 Queries weggetunt, habt ihr 90% der Last weg. Und wenn ihr das 2-3 Mal macht, auf einmal wird eure Datenbank möglicherweise schnell. Und wenn sie dann immer noch langsam ist, dann habt ihr möglicherweise ein Skalierungsproblem. Achtung, noch 2 Punkte sind zu beachten. Hier das S und das N, so war das Query ursprünglich nicht. Alle Strings ersetzt er durch S und alle Numbers durch N, damit er es aggregieren kann. Ja? Wir sagen dem auch verdaute, digested Queries, damit er es aggregieren kann. Also ihr müsst jetzt mit diesem Query ins Original Slow Query Log, das Original Slow Query rauspopeln und dann mit dem weiterarbeiten. Wer lieber Clicky Bunti hat, es gibt auch einen sogenannten Query Analyzer von MySQL, der zeichnet uns alle Queries auf, da kann ich schön grafisch aufzeichnen, wie oft wurde es ausgeführt, wie lange hat es gedauert, wo hat es Full Table Scans gemacht, minimale Laufzeit, maximale Laufzeit und so weiter und so fort. Und dann fängt die harte Arbeit an, also zuerst mal das Sammeln mit dem Slow Query Log, das ist nicht ganz so schlimm. Und jetzt fängt die Knochenarbeit an. Jetzt müsst ihr eigentlich jedes Query nehmen und einen Query Execution Plan daraus oder mit damit erschaffen. Das macht ihr mit dem Befehl explain. Und explain sagt der MySQL-Datenbank, liebe Datenbank, sag mir doch bitte, wie du dieses Query ausführen würdest, wenn du müsstest. Und MySQL spuckt euch dann diesen Query Execution Plan aus und ihr könnt ihn angucken und dann mit ein bisschen Übung und Erfahrung seht ihr, ah, hier nimmt er den falschen Index oder hier nimmt er keinen Index, dann müsste ich vielleicht einen Index anlegen. Das heißt, jetzt fängt die Denkphase an. Wo lege ich welchen Index an? Kurz nebenbei, MySQL 5.7 steht vor der Tür, das sollte in den nächsten paar Monaten rauskommen. In MySQL 5.7 könnt ihr sogar Query Execution Plans von bestehenden laufenden Transaktionen anschauen. Ganz neues Feature. Falls ihr schon so weit seid, guckt euch das mal an. Wie sieht so ein Query Execution Plan aus? Hier haben wir so ein Beispiel mit Explain von diesem Query, Query Execution Plan. Für Postgres-Leute nicht smilen, es ist relativ einfach, aber man kommt doch recht weit bei MySQL. Query Execution Plan ist doof, weil jede Datenbank macht es anders. Also wenn ihr von Postgres, von Oracle kommt, ihr müsst nochmal neu lernen, was will euch MySQL hier sagen. Wobei, es ist nicht ganz so schlimm, weil die Konzepte sind dieselben. Ich muss einfach wissen, wie zeigt es mir an. Hier zwei Tabellen, die zusammengejoint werden. Die Tabelle NM, NewSite Main und NewSite Domain. Query Execution Plan wird von oben nach unten gelesen. Das heißt, er fängt an mit der Tabelle NewSite Main, macht hier einen Range Scan, sagt uns, diese zwei Indizes habe ich angeschaut, Primary Key und Site State. Und ich nehme hier den Index Site State und diese Spalte hier, die bezeichnen wir auch als Badness, sagt uns, wie viele Rows muss MySQL hier anlangen. Das heißt, wie teuer ist dieser Schritt? Und da sehen wir 150.000 Rows und jetzt ist die Frage, ist das erwartet oder nicht? Erwarten wir, dass er in diesem Schritt 150.000 Rows anlangt oder nicht? Wenn wir das erwarten, dann ist wahrscheinlich gut. Wenn nicht, dann gibt es hier Handlungsbedarf. Dann hier hinten sagt er noch, er nimmt die Werkklausel, um Rows noch rauszufiltern. Was passiert in der Praxis? Er nimmt diesen Index Site State. Das ist diese OR-Klausel oder diese End-Klausel mit den verschiedenen ORs drin. Und dann hier über den Googlebot Indexer filtert er noch Rows mit Wer raus. Also geht ein Range über den Index machen, schmeißt dann alle raus, die nicht 62 sind und geht dann auf die Tabelle, macht den Join auf die zweite Tabelle hier unten. Das ist jetzt der langsame Schritt. Mit ein bisschen Übung und Erfahrung sieht man oder weiß man, Range Scan ist nicht so gut, insbesondere auf ganz viele Rows. Und vielleicht ist der Googlebot Indexer hier der wesentlich selektivere Index, also sollten wir vielleicht einen neuen Index anlegen und dann könnte es schneller werden. Das ist dann ein bisschen ausprobieren, denken und rechnen. Indexieren ist eigentlich der Schlüssel zur besseren Query-Performance. Meistens, nicht immer. Aber das ist mal der erste Punkt, wo ihr anfangen sollt oder könnt. Jetzt, wo sollten wir Indizes setzen? Wäre die nächste Frage. Punkt 1, und da gibt es immer wieder Streit mit Entwicklern. Jede Tabelle sollte einen Primary Key haben. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich haltet euch mal an diese Regel. Jede Tabelle hat einen Primary Key. Zweitens, überall dort, wo ihr drauf joint, dort gehört auf beide Seiten von beiden Tabellen Index drauf. Auf der einen Seite ist der Primary Key, auf der anderen Seite der Foreign Key, da gehört ein Index drauf. Punkt. Und dann gibt es Diskussionsfälle. Überall dort, wo wir Filterkriterien haben, da ist die Chance relativ gut, dass ein Index passt. Was ist ein Filterkriterium? Wer-Klausel. Mit wer filtern wir Daten raus? Also überall dort, wo wir Daten rausfiltern, könnten wir uns mal überlegen, ob ein Index Sinn macht. Wer A gleich 42, sollte wahrscheinlich auf A ein Index drauf. Da gibt es noch ein paar Spezialfälle. Sogenannten Covering Index, kommen wir noch dazu. Ein Index für die Order-By-Optimierung. Und beim Primary Key können wir noch ein bisschen rumschummeln, um die Lokalität der Daten zu verbessern. Versuche ich nachher noch zu zeigen, was ich damit meine. Jetzt, was sind gute Filter, also was sind gute Indizes? Ein guter Filter bzw. der perfekte Filter sind Primary Keys und Unique Keys. Warum? Ein Treffer pro Wert. Ich gehe über einen Index, finde eine Row, gehe auf die Tabelle, eine Row und gut ist. ist so der perfekte Fall. Was ist der ideal unperfekte Fall? Das ist das Gegenteil. Das ist zum Beispiel ein Index auf Gender. Da haben wir eine 50-50-Verteilung. Male, Female, Männchen, Weibchen, suche nach allen Männchen. Dann geht er über 50% der Rows über den Index und dann auf die Daten. Das ist schweineteuer. Und das ist etwas, was ihr jetzt abklären müsst. Wenn ich hier auf diesem Feld einen Index setzen will, ist das eher Primary Key, so tendenziell, also wenig Rows, oder ist es eher Gender, relativ viel Rows. Und je näher ihr bei Primary Key seid, also je weniger Rows, je selektiver das Ding ist, je besser ist der Index. Typische Kandidaten für schlechte Felder sind Status, Gender, Solved, True, False. Muss man ein bisschen angucken. Aber so Status sehen wir sehr oft. Hä? Erledigt, noch nicht erledigt, in Bearbeitung. Und dann denkt ihr, ja, die allen Erledigten, das sind 99%, die nicht Erledigten, das sind nur 5-10% oder ein paar Prozent, da könnte auch ein Index Sinn machen. Jetzt ist das Problem beim MySQL Optimizer, der MySQL Optimizer hat keine Histogramme. Also er weiß nicht, wie die Daten verteilt sind. Und dann liegt er dann halt manchmal daneben. Das heißt, wenn ihr nur 1% Selektivität habt, nimmt ihr den Index, aber nimmt auch den Index bei 99% Selektivität. Und das ist ziemlich langsam. Und wenn ihr einen solchen Fall habt und das festgestellt habt, dann gibt es sogenannte Hints, Hinweise an den Optimizer. Lieber Optimizer, ich weiß besser als du, was Zustand der Daten ist. Nimm diesen Index oder nimm diesen Index nicht. Will man aber den Entwickler eher nicht tun, weil das ist nicht so pflegeleicht für zukünftige Generationen. Angenommen, der MySQL 5.8 Optimizer kann Histogramme, plötzlich wird er schlauer als wir. Und dann haben wir ihm diese Möglichkeit verbaut mit einem Hint. Also Hints sehr sparsam und vorsichtig einsetzen. Warum sind falsche Indizes schlecht und teuer? Wenn wir einen Index haben und zum Beispiel einen Range-Scan machen, wie vorhin angeschaut, gehen wir über die Indexstruktur und hier war die Abfrage, gib mir alle Personen von f bis kleiner t. Dann geht er über einen Index, macht hier einen Scan über Hunderttausende von Rows und dann random Zugriff auf die Daten. Und sobald ich random sage, müssten sich euch die Nackenhaare sträuben. Random heißt meistens langsam. Es kommen Argumente, ja, aber es ist ja im REM. Auch im REM ist random nicht so doll. Insbesondere, weil MySQL die ganzen Blocks scannen muss. Wenn die Row in der Mitte oder am Ende des Blocks ist, muss immer den ganzen Block scannen für eine Row und den nächsten Block für eine Row. Also random Zugriffe sind relativ teuer. Index Range Scan macht Random Access auf die Daten in der Tabelle. Was haben wir denn als Alternative? Als Alternative hätten wir einen Full Table Scan über die ganzen Daten. Full Table Scan ist sequenziell und das ist relativ schnell. Jetzt haben wir irgendwo ein Break-Even. Full Table Scan, habt ihr auch schon gehört, ist schlecht. Und irgendwo ist der Break-Even. Ich habe es noch nicht wirklich ausgebenchmarkt, aber es gibt Literaturquellen, die sagen, bei ca. 20% der Daten liegt der Break-Even zwischen einem Random Access und Full Table Scan. Das heißt, wenn ich mehr... Ja. Ja, gut. SSD ist total anders, aber zum Beispiel auch hier nur schon im REM verschiebt sich natürlich vielleicht gegen 10%, 40%. Monty sagt sogar, Monty Videnius von Mais gesagt, es liegt bei 60%. Also kann man darüber diskutieren und streiten, wo es liegt, muss man ein bisschen rausfinden. Aber an irgendeinem Punkt im zweistelligen Prozentbereich ändert sich ein Range-Zugriff, wird teurer als ein Full-Table-Scan. Und das ist der Grund, warum ihr ein bisschen aufpassen müsst mit Indizes, damit die einigermaßen vernünftig selektiv sind. Ein weiterer Punkt, wo wir Indizes einsetzen können, ist bei der Order-By-Optimierung. Order-By macht ein Sortieren. Und was wir jetzt machen können, ist einen Index verwenden fürs Sortieren. Zum Beispiel haben wir dieses Query, select Stern from bla, Order-By, last name, first name. Wir sehen hier, er nimmt den Index auf last name. Ich muss euch jetzt sagen, das ist nur auf dieses Feld. Nachher using where-Klausel bedeutet, er nutzt die where-Klausel noch, um Rows rauszufiltern, also hier last name, und dann macht er noch einen File-Sort. Haben wir schon gehört, File-Sort, File klingt noch langsam, das ist der Algorithmusname, das heißt nicht zwingend, dass er auf Platte ist. Und Order-By-Optimierung mit Indexierung oder mit Index, was kann ich jetzt tun? Hier haben wir einen Index auf Last Name. Was ist, wenn ich einen Index mache auf Last Name und First Name? Es gibt einen zweiten Index drauf. Und wenn wir dann einen Query Execution Plan machen, sehen wir plötzlich Using Index. Das heißt, er nutzt plötzlich diesen zweiten Index, diesen neuen Index hier, um die Order-By-Operation, die hier nicht mehr ist, zu umgehen oder zu übergehen. In diesem Fall hier haben wir es kurz ausgebenchmarkt, 20 Millisekunden vorher, 7 Millisekunden nachher, also Faktor 3 Performance-Gewinn, durch die Nutzung des Index, um den Sortierbefehl loszukriegen. Eine weitere Möglichkeit ist der sogenannte Covering Index. Was ist ein Covering Index? Covering Index ist ein Index, der alle Spalten der Abfrage abdeckt. Wir haben hier zum Beispiel ein Query, Select Customer ID und Amount. Er nimmt den Index. Und wenn wir jetzt einen Covering Index anlegen, legen wir einen Index an, der alle Spalten aus dieser Abfrage hier beinhaltet. Also Customer ID, Customer ID und Amount. Und dann sehen wir plötzlich hier Using Index. Er nimmt auch den neuen Index. Jetzt, was ist daran so cool? Sonst würde er einen Range Scan machen. Range Scan bedeutet random. Random ist teuer. Beim Covering Index kriegen wir einen Full Index Scan hin. Das heißt, er muss über alle Rows gehen, sequenziell scannen und kann sich den Zugriff, den anschließenden Zugriff auf die Daten sparen, weil dieses zusätzliche Feld hier ist im Index mit drin. Random I.O. ist teuer, mit einem Covering Index können wir das umgehen. Jetzt bitte nicht übertreiben und auf die Idee kommen, jetzt mache ich einfach alle Spalten meines Selects in den Index, damit es schnell wird. Ja? Dann haben wir wieder andere Probleme. Also hier auch wieder ein bisschen die Balance finden, wo hört es auf, cool zu sein. Das hier ist mein persönlicher Favorit, Lokalität der Daten. Mit dem kann man, wenn nichts mehr hilft, manchmal noch die Show retten. Was ist die Idee davon? Lokalität der Daten ist die Idee davon zu wissen, wie sind die Daten physisch abgelegt in den Blocks und auf der Platte. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich alle in der Schule, in der Uni oder wo auch immer gelernt, braucht euch nicht zu kümmern, macht die Datenbank. Ich muss euch leider sagen, ist falsch, das braucht ihr manchmal noch zu wissen. Warum ist das so? InnoDB, die InnoDB Storage Engine, die wir heute eigentlich hauptsächlich einsetzen, ist sogenannte Index-geclusterte Tabelle. Oraclers sagen dem auch Index-Organized Tables. Das muss man wissen, in InnoDB ist es so, die Zeile ist Bestandteil des Indexes, des Primary Keys. Das ist zusammen. Ha? Der Primary Key beinhaltet die Row. Indizes sind sortiert, also sind auch Primary Keys sortiert und somit sind die Rows sortiert wie der Primary Key. Also in InnoDB mit der Festlegung des Primary Keys legt er gleichzeitig fest, wie sind die Daten physikalisch sortiert. Wenn ihr Auto-Inkrement verwendet, was sehr häufig der Fall ist mit MySQL, habt ihr eine Sortierung nach Zeit. Auto-Inkrement ist aufsteigend, Zeit ist aufsteigend, somit ist Auto-Inkrement plus minus sortiert nach Zeit. Das ist sehr oft gut, wenn ich aktuelle Daten heiße Daten sind. Also wenn ich immer die Daten brauche, die erst vor kurzem in die Datenbank geschrieben wurden. Das ist aber ideal schlecht, wenn ich sogenannte Zeitreihen brauche. Also gib mir von einem bestimmten Dings die Daten über Zeit. Weil dann will ich eine Sortierung nach Dings und nicht nach Zeit. Gucken wir das mal an. Ein Beispiel bei einem Kunden in London, die haben Paketlieferung gemacht. Die haben ca. 2000 LKWs und was die für ihre Kunden anbieten wollten, ist so eine Webseite. Ich kann mein Paket zum Paketschalter bringen, das wird getaggt, ich kriege einen Tag, kann nach Hause rennen, Webbrowser starten und sehe, wo ist denn mein Paket. Dann sehe ich da, hier ist es, dann jetzt fährt es gerade hier wird es umgeladen, dann fährt es hier hin und da ist das Ziel. Über die letzten 3 Tage so einen Graphen zu zeichnen. Dieses Fahrzeug schickt alle 2 Minuten über ein Mobilnetz, seine Position, somit weiß ich immer, wo mein Paket jetzt gerade ist. Machen wir mal so eine Tabelle mit einem Auto-Inkrementwert, Zeitstempel, Fahrzeug-ID, XY-Position. Mit diesen Informationen weiß ich, wo mein Paketchen ist. 17.30 Uhr, Fahrzeug Nummer 42 ist in Position XY. 17.30 Uhr, Fahrzeug Nummer 43 ist an Position XY. Auto-Inkrement definiert mir die Sortierung der Rows. Fahrzeugnummer 44 und so weiter und so fort. 2 Minuten später dasselbe Spielchen nochmal. Fahrzeugnummer 42 schickt seine Position XY. Fahrzeugnummer 43 schickt seine Position XY. Fahrzeugnummer 44 und so weiter und so fort. Spielchen verstanden, hoffe ich. Gut, machen wir ein bisschen Datenbankgeometrie oder Geografie. Ha? Wie groß ist der Abstand von 2 Rows desselben Fahrzeugs in Rows? Circa 2000. Also eine Row definieren wir mal als 100 Byte lang, damit es einfach zu rechnen geht. Wie groß ist der Abstand von 2 Rows in Bytes? 2000 Rows mal 100 Byte gibt ungefähr 200 Kilobyte. Also der Abstand von 2 Rows in Kilobyte ist 200 Kilobyte. Jetzt, wie groß ist ein InnoDB-Block? 16K. Nächste Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 2 Rows eines Fahrzeugs im selben InnoDB-Block zu finden? Die ist relativ gering, wir werden wahrscheinlich eine Row finden. Das bedeutet, wenn wir über 3 Tage die Punkte aufzeichnen wollen, wo mein Fahrzeug ist, muss ich 720 Punkte pro Tag, das sind ca. 2000 Punkte lesen, das sind 2000 Records, das entspricht 2000 InnoDB-Blocks aus 16K. Ich muss also 32 Megabyte Daten lesen. Jetzt, 32 Megabyte sind nicht so viel, man könnte auf die Idee gekommen, das ist in circa einer Sekunde durch. Das sind 2000 random IO-Operationen und wenn die nicht aus dem Memory kommen, dann wird das plötzlich grottenlangsam. Dauert circa 10 Sekunden, wenn die Daten auf Platte liegen. Die haben das live geschaltet und das System ist zerglüht, genau aus diesem Punkt. Jetzt, was kann man machen? Heute mit viel RAM und SSDs ist es nicht mehr ganz so schlimm. Selbes Beispiel nochmal, aber jetzt nutzen wir die Lokalität der Daten des Primary Keys. Das heißt, wir bauen Primary Key um. Wir machen einen Primary Key über Fahrzeug-ID und Timestamp. Das heißt, plötzlich liegen die Rows von meinem Fahrzeug Nummer 42 physikalisch nahe beieinander. Und jetzt kommt wieder die Frage, wie viele Rows von Fahrzeug Nummer 42 finde ich in einem InnoDB-Block von 16K? Circa 120 Rows, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, in der Praxis etwa die Hälfte. Wie viele Blocks muss ich da noch lesen? Jetzt muss ich nur noch 20 Blocks lesen. Und wie lange dauert das, 320 Kilobytes zu lesen von Platte? Das sind 1 bis 2 IOPS, je nach IO-System, dauert 10 bis 20 Millisekunden. Ein alter Table in MySQL macht meistens ein Full Copy der Daten. Also heißt Wartungsfenster. Also ein bisschen Zeit mit einberechnen. Es gibt noch Möglichkeiten, drum zu tricksen, dass die Downtime nicht so lang wird, wenn das dein Kummer ist. Aber ja, ist natürlich ein guter Punkt. Ist sehr, sehr teuer. Ich muss alles einmal umbauen. Neu sortieren. Das Ganze ist circa Faktor 50 schneller. Kunde war total glücklich, wir wollten schon anstoßen, Prosit machen. Gibt es irgendwelche Nachteile? Genau, also erstens, das Schreiben wird teuer, solange das Schreiben nicht mehr alles in Memory stattfindet, ist der eine Punkt. Das zweite ist, der Dispatcher hat angerufen und hat gesagt, hey Jungs, was macht ihr in der Datenbank? Plötzlich ist sie so langsam. Ja, was hat der Dispatcher für ein Problem? Der will wissen, meine 2000 Fahrzeuge, wo stehen die jetzt? Und vorhin war das natürlich ideal perfekt für ihn. Also, wenn ihr solches Tuning macht, aufpassen, das ist für die eine Dimension gut, aber für die andere Dimension natürlich schlecht. Da kann dann ein Covering Index wieder helfen, um aus diesem Problem rauszukommen. Wenn es dann mit 3 Dimensionen, 4 Dimensionen wird, wird es ein bisschen schwieriger. Dann wurde mir diese Woche noch nahegelegt, leider ist die Person hier nicht, ich habe diesen Vortrag schon mal gehalten, er hat gesagt, etwas habe ich noch vergessen, und zwar ganz wichtig für Entwickler auch Full-Text-Search. Beispiel, was haben wir hier? Gib mir aus meinen E-Mails, die ich in der Datenbank drin habe, alle E-Mails, bei denen das Wort Vertrag drin steht. Suche alle Verträge, E-Mails zum Thema Vertrag. Was ist das Problem? Wie schreibe ich mein Query? Select Stern from Emails, where Email, Body, Like, Vertrag. Das wäre so die erste Idee, die wir haben. Prozent, Wort, ganz böse, ganz schlimm. Wir sehen es hier auch, Full Table Scan. 1,8 Millionen Rows scannt er durch, E-Mails mit relativ großem Body, was habe ich da genommen, ein Medium-Text, ganz, ganz, ganz teuer, ja, es ging noch, kommt aus dem Memory, dauert nur eine Sekunde, Antwort 1250 E-Mails mit dem Wort Vertrag drin. MySQL kann Volltextindexierung. Ab 5.6 geht das auch mit InnoDB. Also heute gibt es keinen Grund mehr, warum man das nicht flächendeckend ausrollen soll bei MySQL. Volltextindex lege ich so an, alter Table bla bla bla, add Volltextindex auf E-Mail Body. Was macht MySQL dann? Er nimmt das ganze Feld E-Mail Body, zerlegt das in Einzelwörter und baut daraus eine Indexstruktur. Und plötzlich geht die Suche, die muss ich dann ein bisschen umschreiben, das heißt bei euch in der Applikation Anpassung. Select email from emails, where, und jetzt kommt was Neues, match email body against mein Vertrag. Und dann seht ihr hier, type ist plötzlich Fulltext, er nimmt diesen Index auch. Row hier 1 ist gelogen, wissen wir, das Resultat ist 250, also der Optimizer ist da nicht ganz perfekt. Aber von 1050 Millisekunden geht die Antwortzeit plötzlich auf 20 Millisekunden runter. Und das ist etwas, was ich euch empfehlen würde, mal noch anzuschauen. Und jetzt kommt das Aber, oder der erste Punkt, Dokumente und E-Mail-Bodies legt man typischerweise nicht in der Datenbank ab, sondern auf dem Filer. Das ist das Erste. Und zweitens, wenn ihr so richtig massiv Full-Text-Search machen wollt, dann nimmt man heute andere Architekturen, Solr, Lucene oder ganz modern Elasticsearch. Also da müsst ihr ein bisschen abwägen, Full-Text-Search in der Datenbank, oder dann eine externe Lösung, mit denen ihr PDFs, OpenOffice-Dokumente, E-Mail-Bodies und so weiter und so fort auf der Platte massiv skalierbar Volltext indexieren könnt. Das wäre es so gewesen, ein kurzer Überblick über das MySQL Performance Tuning für Entwickler. Hier vielleicht noch ganz kurz ein Punkt, wenn das für euch hier Pille-Palle war und ihr fand es total langweilig, wir suchen noch ganz coole und gute MySQL Support Engineers, die uns helfen, unseren Kunden dieses Know-how weiterzugeben. Und das wäre so, was ich euch weitergeben wollte zum Thema MySQL Performance Tuning, sind Fragen hierzu. Ich werde ihn heute hochladen, er ist noch nicht da, aber im Laufe des Tages findet ihr den auf unserer Webseite. Entschuldigung. Das ist der von Montag. Der hier ist ein bisschen weiter, weil Montag hat es geheißen, ist noch nicht ganz gut. Ja. Was halt nochmal, der MySQL-Konfiguration mitzuteilen, dass ich SSD-Platten habe. Also, erstens, du nimmst InnoDB, hast du wahrscheinlich sowieso. Und SSD-Platten kannst du MySQL mitteilen, indem dass du sagst, wie viel IOPS kann das Ding da drunter. Das ist eigentlich der Trick. Neu, was du auch mit SSD-Platten machen kannst, wir arbeiten ja typischerweise mit 16K InnoDB-Blocks, das ist schlecht für SSD-Platten. Mit MySQL 5.6 kannst du sagen, nimm 4K-Blocks, das entspricht eher dem, was drunter ist. Also erstens, kleinere Block-Size bei InnoDB und zweitens sagst du ihm, wie viel IOPS kann das Ding da drunter? InnoDB, ich weiß die Variable nicht auswendig, ich kann sie nachher zeigen. Kannst du schnell kommen? Oder? Ja, weißt du das auswendig? Hilf mir. Nee, aber wo gucken wir? Show Global Variables like InnoD, bla bla bla. Ich kann es dir nachher aber zeigen. Weitere Fragen? Gut, traut sich niemand. Ihr könnt mich nachher auch persönlich ansprechen. Wir haben unten auch einen Stand, der From Dual Stand. Ihr dürft gerne vorbeikommen und auch noch unter vier Augen Fragen stellen. Und falls jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich gerne an die Moderation zurückgeben für den nächsten Vortrag oder wie auch immer du dir das vorgestellt hast. Vielen Dank.